For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hey, liebe Sanusplaner Community. Super schön, dass ihr heute wieder da seid. Heute habe ich einen richtig coolen Gast, den lieben Tim Noack. Der Tim ist der Gründer, der CEO von Mantahari Project. Und was Mantahari Project genau ist, was da alles dazugehört, das wird er uns heute erzählen. Also es ist auf jeden Fall ein mega cooles Projekt, wo ganz viele tolle Sachen involviert werden. Es geht um einen Verein, aber es geht auch um eine Firma. Und was das genau ist und wie das kombiniert werden kann, das erzählt uns der Tim heute. Erstmal herzlich willkommen, lieber Tim. Cool, dass du da bist. Danke für die Zeit.
Ja. Hi, grüß dich. Ja, ich freue mich. Wir haben ja schon öfters mal Anläufe genommen und jetzt klappt es endlich mit dem Podcast.
Ja, genau. Ja, ist manchmal lustig mit den Anläufen, ne? Muss man manchmal ein bisschen probieren, gell? Wir sind auch beide immer wieder ein bisschen unterwegs, also ist ganz verschieden. Du bist unterwegs auch, wenn es um Marine Science, Marine Biology, also Meeresschutz geht. Mantahari sagt es ja auch schon ein bisschen aus. Kannst du mal zuerst erklären, was Mantahari heißt?
Wofür steht sehr Mantahari? Gerne. Genau, also Mantahari ist letztendlich der Markenname meines Projekts. Also das Projekt besteht mittlerweile aus einer nachhaltigen Modemarke und einem eingetragenen Verein. Und das Wort Mantahari kommt von einem indonesischen Wort, nämlich Matahari. Also praktisch, wenn man das N rausstreicht, Matahari bedeutet Sonne auf Bahasa, also auf Indonesisch. Und die Indonesier setzen das Wort Sonne aus zwei Teilen zusammen. Also Mata heißt Auge und Hari heißt Tag. Das heißt also, es ist eine sehr bildliche Sprache. Die Indonesier sagen zu Sonne sozusagen das Auge des Tages. Und Mantahari ist dann sozusagen Manta-Tag oder Tag mit Mantarochen. Und ja, das ist so ein bisschen die Intention, weil mein Projekt ja auch sehr viel Indonesien-Bezug hat. Ein schönes, positives indonesisches Wort, dann irgendwie den Manta noch mit reingebastelt und irgendwie hat dann auf einmal alles Sinn gemacht.
Ja, das macht total Sinn. Ist voll cool. Schöne Bastlerei hast du da erstellt.
Ja, genau.
Mega schön.
Ja.
Mantahari, das heißt Mantas. Mantas sind so deine, wahrscheinlich die Tiere, die du so richtig stark bewunderst, kann ich mir mal vorstellen.
Ja.
Warum genau Mantas?
Boah, also ich habe 2014 mein Open Water gemacht. In Malaysia war das damals, auf einer Rucksackreise. Und habe dann den nächsten Tauchschein, also den Advance, in Indonesien gemacht und war dann, ja, ich glaube, 2 Wochen oder sowas auf Nusa Lembongan und habe dann eben gehört, dass es diese Mantarochen geben soll. Und ich habe mich davor ehrlich gesagt, ja, ich wusste natürlich, dass es Mantarochen gibt und ich denke mal, mir ging es so wie den meisten, die jetzt keinen besonderen Bezug dazu haben, dass man weiß, dass die gibt, man weiß auch grob, wie die aussehen, dass sie so diese Art Hörner vorne haben, man weiß es nicht so genau, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und ich wollte halt dann unbedingt einen sehen und habe mich halt dann für so einen Tauchgang registriert, wo man zum sogenannten Mentor Point fährt, also praktisch einen Tauchplatz, wo die Chancen halt recht groß sind, dass man die sieht. Und dann haben wir auch dann ganz am Ende und auch nur einen gesehen, aber ich habe irgendwann nochmal mein allererstes Logbuch rausgeholt und das ist echt lustig, weil ich das dann mit Großbuchstaben und sehr, ich habe sogar es geschafft, sehr aufgeregt zu loggen, sozusagen, den Mantarochen. Und das war einfach irgendwie schon ein Moment, der mir jetzt noch unglaublich in Erinnerung ist, weil ich habe davor schon auch mal einen Riffhai gesehen und klar Schildkröten und so weiter, aber die Größe von dem Mantarochen, auf die war ich nicht wirklich vorbereitet. Und das ist, glaube ich, auch das, was den wenigsten klar ist, wie riesig die halt eigentlich sind. Und ja, das war dann einfach ein Moment, den ich ja bis heute nicht vergessen habe und der sehr besonders war, der erste Mantarochen sozusagen, und war dann auch mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, dann meinen Dive Master zwar 2,5, 3 Jahre später, aber dann im Komodo Nationalpark zu machen, weil da eben weltweit die größte Riffmonter-Population lebt. Und ab da war es dann eh zu spät sozusagen, weil ich dann 3 Monate praktisch jeden Tag mit Mantarochen verbracht habe und ja, einfach eine enorm große Faszination für die Tiere entwickelt habe. Ich meine, die war von Anfang an da durch den ersten Encounter, aber die ist immer größer geworden. Und ja, es gibt ganz viele Sachen, die mich an der Spezies enorm faszinieren. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, ja, so viel Zeit mit denen zu verbringen, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass es unter und über Wasser mein absolutes Lieblingstier ist.
Das glaube ich dir sofort. Ich meine, ich kenne es ja auch, also wenn man diese Passion, wenn die anfängt in dir zu brennen und wenn du für eine Sache ja wirklich dich einsetzen möchtest, dann wächst es einfach nur und dann irgendwann kann dich gar nichts mehr aufhalten. Du willst einfach diese Tiere schützen und für die da sein.
Ja.
Und genau das ist ja auch der Punkt. Du schützt die Mantarochen mittlerweile auch mit deinem Verein und arbeitest auch zusammen mit einem indonesischen Verein, gell? Und kannst du da ein bisschen erzählen, wie schützt du diese Tiere? Oder besser gesagt, starten wir mal früher. Was hat zuerst begonnen? Der Verein Manta Hari oder die Marke Manta Hari? Weil das hängt ja beides stark zusammen und die Zuhörer wissen jetzt noch nicht genau, was Manta Hari genau ist oder was Manta Hari macht. Was war der erste Start bei dir für dieses Projekt?
Ja, also der erste Start war wirklich die Modemarke Manta Hari oder halt eben Manta Hari als, da gab es eben noch keinen Verein, der ist erst ein bisschen später dazugekommen und die Intention war eigentlich relativ simpel. Ich war vor Ort in Indonesien und ja, bin immer tiefer in das Rabbit Hole Manta Rochen sozusagen eingetaucht und habe mich halt da einfach dann informiert, habe gefühlt jede Doku gesehen, dann angefangen, was ich von mir als Student überhaupt nicht kannte, dann irgendwelche wissenschaftlichen Papers zu lesen, weil es halt einfach auch nicht so viele Literatur darüber gibt. Das ist ja nicht so, wie wenn man sagt, man hat jetzt ein Interesse an Fotografie oder irgendwie an Surfen oder sonst was, sondern es sind einfach Manta-Rochen und das sind ja einfach Tiere, die noch gar nicht so gut erforscht sind und ja, es noch gar nicht so lange klar ist, dass es zwei Spezies gibt, also eben den Riesenmanta und den Riffmanta. Und ja, jetzt noch der karibische Manta aktuell in Beschreibung ist, der aber noch nicht ganz durch. Also das ist einfach ein Feld, wo man wirklich Autodidakt sein muss, um in dieses Thema ein bisschen reinzukommen. Und war dann halt auch super interessiert an dem Austausch mit einer NGO vor Ort, die immer wieder Volunteers auf unseren Booten hatten, die praktisch die Bauchunterseiten von Manta-Rochen fotografiert haben auf den Tauchgängen, weil das eine Möglichkeit ist, die Tiere zu identifizieren. Also,
so wie der Fingerabdruck wahrscheinlich.
Genau, der heißt auch Bellyprint, also wie Fingerprint. Das gibt es ja oft im Tierreich, das praktisch anhand von Mustern, gibt es ja auch bei Haien an der Seitenlinie zum Beispiel oder an dem Muster bei Tigerhaien zwischen weiß und grau, also dass das so ein charakteristisches Merkmal ist, um Individuen zu identifizieren. Mhm. Und habe dann mit der NGO einfach viel gequatscht, war super interessiert, habe die Löcher im Bauch gefragt und habe dann aber halt auch relativ schnell verstanden, dass es teilweise an, ja, für europäische Verhältnisse sehr geringen Geldern scheitert, ob die halt jetzt noch jemanden einstellen können oder ob ein Projekt durchgeführt werden kann, ob ein Bildungsauftrag durchgesetzt werden kann. Und das war dann so die Hauptmotivation eigentlich, was ich sage, hey, das gibt's doch irgendwie nicht. Das sind super passionierte Leute, die meiner Meinung nach einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Und am Ende scheitert es an, ich sage jetzt mal, große Anführungszeichen, nur 800 Euro. Und dann denke ich mir aber so, gut, ich meine, ich war damals Student und habe jetzt auch nicht 800 Euro auf dem Konto gehabt, sodass ich sage, ja, hier, nehmt mal und macht das. Aber habe halt dann irgendwie gesagt, ich glaube, dass ich Geld generieren kann oder halt irgendwie auftreiben kann, weil es hier den wenigsten wahrscheinlich halt fehlt, ein bisschen was abzugeben sozusagen. Und hab mal eine Zeit lang recht ambitioniert Beachvolleyball gespielt. Da hatten wir halt immer so Caps auf, hatten wir halt dann auch so eigene Team-Caps mit unserem Logo drauf. Und deswegen war das dann, wo ich gewusst habe, dass das in meiner Peer-Group halt einfach gut ankommt oder dass ich da zur Not in meinem Freundeskreis 30, 40 verkaufen kann. Und das war dann wirklich so das erste Ziel, dass ich sage, ich bestelle 50 Caps und spende 10 Euro pro Cap und wenn dann von den 50 Caps 500 Euro in Indonesien landen, dann ist es für die viel Geld und so hat dann praktisch das Ganze angefangen, dass ich praktisch ja einfach dann angefangen habe unter dem Markennamen Manta Hari und halt eben selbst gebrandet die Caps zu verkaufen und Geld zu spenden.
Das ist mega cool, weil im Grunde, ich kenne das ja auch, ich kenne ja viele Organisationen, die wirklich auch coole Sachen machen, aber genau, es scheitert immer am Geld, also fast immer. Und meistens ist es gar nicht so viel Geld, das dann fehlt, weil es sind so viele kleine Organisationen, die brauchen nicht so viel Geld und trotzdem haben sie es nicht. Aber das Problem ist halt einfach von mir aus gesehen, das Geld ist ja schon da. Es ist ja da, es ist nur halt eben schlecht verteilt. Und genau aus diesem Grund braucht es genau solche Leute wie dich, die Einfälle haben und Ideen haben und was Neues daraus kreieren, wo eben Geld reinkommen kann. Super cool. Deswegen, es hat bei dir mit den Mützen hauptsächlich angefangen. Also du wolltest dich zuerst auf Mützen fokussieren oder hast du gleich schon gesagt, ich mache eine komplette Marke, wo es ganz viele verschiedene Dinge dann gibt?
Nee, also ich bin da ehrlich gesagt ziemlich planlos gestartet und ich jetzt auch bin auch öfters mal jetzt dann irgendwie für so Keynotes und so weiter eingeladen und wenn dann die Frage kommt, so was das Allerwichtigste war, jetzt in der mittlerweile fast fünfjährigen Vergangenheit von Manta Hari, habe ich auch immer gesagt, ich glaube, das Wichtigste war für mich, dass ich ziemlich unperfektionistisch angefangen habe, dass ich einfach gesagt, ja, ich mache jetzt mal und dann gucke ich einfach, was passiert und dann bin ich halt so nach und nach einfach dann auch in ja, das ganze Geschäft, die Rolle, die Szene so ein bisschen reingewachsen. Ich hatte wirklich nicht mehr Plan, außer einfach mal 50 Caps zu kaufen, die wieder zu verkaufen und dann mal zu gucken, wie gut es ankommt. Und dann ja, habe ich halt mir selbst so gesagt, ich habe die im Juli bestellt gehabt und oder im Juli kamen sie und ich habe gesagt, ja, wenn ich bis Ende des Jahres so gut wie alle verkauft habe, dann wäre es mega cool, also einfach im Rest des Sommers und dann waren die 50 Caps halt nach 2 Wochen oder sowas halt schon weg, weil allein in meinem Freundesbekanntenkreis ich schätze mal 30, 35 halt dann gesagt haben, hey, mega cool, gib mir eine, reservier mir eine. Und dann habe ich halt dann nachbestellt und dann nochmal nachbestellt und dann einen anderen Style gemacht, dann nochmal einen anderen Style. Und jetzt mittlerweile halt, ja, so eine kleine, aber feine Brand daraus entstanden, die halt, ja, jetzt mittlerweile eigentlich ein ganz nettes Produktportfolio hat.
Ja, ich habe gesehen, ihr habt richtig coole Sachen auf der Seite. Also ich werde eure Seite auf jeden Fall verlinken. Jeder, der heute zuhört, kann da mal reinschauen und vielleicht das unterstützen, weil es sind richtig coole Produkte drin. Und das ganz Coolste auch ist für mich noch dazu, ein großes Extra ist, es ist ja nicht, es sind Produkte, die aus recyceltem Plastik entstanden sind oder wieder erstellt worden sind. Genau. Wie genau funktioniert das? Wo kriegst du die Materialien her oder wo fragst du nach? Welche Firmen machen das für dich? Oder?
Ja, genau. Also das ist auch ein Punkt. Also der ist, ich meine, man kann, Konsum allgemein kann nie nachhaltig sein. Das muss einem bewusst sein und das ist mir auch bewusst, obwohl ich eine Modemarke habe. Und da sind auch manche auf einer Messe immer dann so ein bisschen überrascht, wenn halt dann, ich habe öfters Leute, die da stehen und sagen, ah, total cool, aber ich habe mir jetzt gerade erst irgendwie was gekauft und zwei brauche ich nicht. Und dann sage ich auch so, ja, nee, ist doch alles gut, dann kauft ihr es lieber nicht. Also ich sehe wirklich Mandahari so, dass wenn sich jetzt jemand eine Cap von einer anderen Marke kaufen würde, weil er sagt, ich brauche eine Cap, dann freue ich mich sehr, wenn jemand sich eine von Mandahari holt, weil die eben aus recycelten PET-Flaschen gemacht ist und halt am Ende des Jahres 50% des Gewinns nach Indonesien gespendet werden. Das 50%. Muss ich auch immer aufpassen. Genau, vom Wording, weil am Anfang war es 50% einer der Gewinnspanne eines Produkts. Und das geht mittlerweile nicht mehr, weil halt Mandahari einfach ja Fixkosten dazu bekommen hat. Also allein, was halt irgendwie Homepage angeht oder halt dann auch Marketingausgaben. Und ich selbst zahle mir jetzt aktuell noch nichts aus, aber auch das ist dann geplant für nächstes Jahr, weil ich jetzt praktisch 5 Jahre umsonst für Mandahari gearbeitet habe und ich einfach merke, ja, dass wenn ich halt meinen vollen Fokus darauf lege, dass viel mehr passiert. Und Ziel ist natürlich jetzt alles größer zu machen, dass dann der Teil, in dem ich in den Fixkosten praktisch mitlaufe mit einem kleinen Gehalt, also ich brauche da auch nicht viel, um da irgendwie über die Runden zu kommen oder irgendwie happy zu sein. Und dann wird aller Voraussicht nach der Spendenanteil deutlich, deutlich größer, als wenn ich es halt jetzt so machen würde, immer nebenher und klein, klein. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist Konsum und es ist auch in Fernost gefertigt. Also es ist zertifiziert, recyceltes PET, also Global Recycle Standard zertifiziert, aber wir lassen in China fertigen, ganz einfach, weil die Alternativen fehlen. Also wenn du sagst und jeder, der in diesem Thema ein bisschen tiefer drin ist, widerspricht da nicht, man hat, was zertifiziert recycelten Garn angeht, eigentlich keine Möglichkeit, das woanders machen zu lassen, zumindest das Rohmaterial woanders herzubekommen, außer in Taiwan oder China. Und das liegt daran, dass die Fixkosten oder einfach allgemein die Kosten halt für Recycling extrem hoch sind und China halt der westlichen Welt 2 bis 3 Jahrzehnte Vorsprung haben, was dieses ganze Upcycling, Recycling, Geschäft aus Plastik machen angeht. Und in der Zeit, in der westliche Länder, unter anderem Deutschland bis, glaube ich, Januar 2018, praktisch allen Plastikmüll, der für sie nicht sehr hochwertig zu recyceln war, halt nach China verschifft und verkauft, also pro Kubikmeter. Und in der Zeit hat China halt einfach den Plastikmüll der ganzen Welt geschluckt und da halt dann einfach Supply Chains aufgebaut, große Fabriken, die praktisch dann Gewinn erwirtschaften, indem sie Abfall verarbeiten. Und das ist bei uns gar nicht so wirklich möglich, zumindest nicht, wenn du sagst, es geht halt wirklich um Textil oder um dann sowas Spezielles wie Kopfbedeckungen. Und dann gäbe es auch die Möglichkeit, mit der habe ich mich auch beschäftigt, dass ich sage, ich mache das so wie ganz viele andere Firmen, die sich dann das Rohmaterial aus Asien liefern lassen, dann zum Beispiel den Garn in Italien machen lassen, dann zum Beispiel in Polen oder Kroatien nähen lassen und dann kann man sagen, es ist made in Europe und es ist grundsätzlich auch gut oder ich meine, es ist jetzt nicht schlecht und auch auf gar keinen Fall schlechter, als wie ich das mache, aber für mich war das halt dann auch so ein bisschen Augenwischerei, wenn ich sage, das Plastik kommt Global Recycled Standard zertifiziert aus China oder landet in China und ich habe jetzt einfach eine zuverlässige, coole Lieferkette aufgebaut mit einem Kumpel zusammen. Und da ist es so, dass wir jetzt eine Mitarbeiterin beschäftigen in China. Also er hat die angestellt und sie verdient einen Teil ihres Geldes über die Provision meiner Aufträge mit. Und die ist halt für uns im positivsten Sinne ein Pain in the Ass bei den Fabriken, weil die halt für uns einfach vor Ort tätig ist. Und das heißt, die schickt Fotos, die schickt Videos, die spricht mit den Leuten, klärt einfach alles für uns ab vor Ort. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich relativ happy mit dem, wie es von der Supply Chain ist. Und was mir auch immer noch wichtig ist, ist, dass bei uns bis auf vielleicht mal eine Ausnahme von super dringenden Fotomustern oder sowas, alles per Zug verschifft wird. Das heißt, es geht über Russland, Kasachstan und so weiter. Dauert dann ungefähr allein 3 bis 4 Wochen allein, dass das im Zug ist. Aber es ist halt, was natürlich Lärmbelastung im Ozean angeht, was CO2 angeht, halt die freundlichste Variante, wie man die Sachen halt nach Europa bekommt. Und das ist halt immer so ein Trade-off, aber so ist es jetzt aktuell, wie es für die Marke funktioniert. Die Qualität der Produkte ist jetzt mittlerweile einfach richtig, richtig gut und ich kann auch mit gutem Gewissen einschlafen, weil halt eben eine Mitarbeiterin vor Ort ja, sich darum kümmert, dass da alles, dass einfach alles gut abläuft und wir dann auch wissen, wenn jemand sagt, das sind gute Arbeitsbedingungen, dass die halt dann auch wirklich vor Ort das einfach überprüfen kann und dann uns Fotos und Videos schicken kann jederzeit.
Mega super, das ist voll transparent. Das finde ich eigentlich mega, mega cool, weil das ist genau das, was bei vielen Firmen teilweise auch wirklich stark fehlt oder wo viele Firmen auch nicht sich die Mühe machen wollen, um da wirklich dahinter zu schauen, also wirklich dahinter zu schauen. Jetzt nicht nur ein bisschen nachzuhaken, sondern wirklich reinzugehen in die Thematik. Nochmal ganz kurz zurück, du hast etwas gesagt davor, dass ich ganz kurz ein Appell an alle, die heute zuhören, machen möchte. Also der Tim hatte keinen Plan, weil er hatte keinen Plan, wie er starten soll. Bei mir war das ja genau das Gleiche. Ich habe ja auch nicht gewusst, wo ich hin will. Ich wusste, was ich machen will, aber ich hatte keine Ahnung, wie und was genau dann rauskommt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass genau das manchmal die Leute aufhält, überhaupt was zu tun. Und das ist eben so eine super tolle Antwort, die du davor gegeben hast, Hauptsache mal zu starten. Auch wenn du nicht genau weißt, wie das dann genau aussehen soll, aber du weißt, wohin du willst und was du erreichen möchtest. Du weißt wenigstens, wofür du dich einsetzen willst. Und wenn du das weißt, dann einfach starten, drauf los. Auch manchmal, ja, kriegst mal auf die Nase. Das passt auch, passiert sicher auch. Oder das ist ja auch passiert.
Klar.
Hast du mal hin und wieder wahrscheinlich
Natürlich, also ich bin was Fotorechte von einem Fotografen, wo es dann irgendwie nicht ganz perfekt verhandelt war, bin ich auf die Schnauze geflogen. Ich habe auch immer wieder mal Gegenwind bekommen von, das ist halt dann eher in meinen Kommentarspalten, die ich sowieso nicht ernst nehme oder nicht so wirklich ernst nehme online. Aber habe dann auch, sage ich jetzt mal, unternehmerisch ein, zwei Fehler gemacht, die dann halt am Ende ja, Mandahari Geld gekostet haben. Also wo ich halt dann gesagt habe, ich habe mich zum Beispiel für, ja, sage ich mal so, einer falschen Person Vertrauen geschenkt, die dann halt einfach mal, oder Mandahari nicht so gut beraten hat, wo ich mir dann gesagt habe, puh, da wäre jetzt finanziell schon mehr drin gewesen. Und dann, ja, sind da halt ein paar hunderte Euro weniger nach Indonesien gewandert durch diese Entscheidung. Und natürlich passiert das mal. Aber man wird ja schlauer mit der Zeit und man macht seine Erfahrungen. Und ich glaube, dass bisher alle Rückschritte, die ich mit Mandahari gemacht habe, am Ende wertvoll waren. Also, dass ich da dann wieder halt ein Learning draus gezogen habe und dann jetzt, wo halt ja, schon ein bisschen mehr jetzt eben passiert und ein bisschen mehr Volumen dahinter steckt, halt diese Fehler nicht mehr mache.
Ja, ich glaube auch, genau deswegen sind auch Fehler da und eigentlich teilweise sogar bis zu einem gewissen Grad, logischerweise, sind sie gut, wenn wir nicht immer den
Ja.
gleichen Fehler wiederholen, tausendmal, sondern wenn wir wirklich davon lernen und wachsen können und was Neues gestalten daraus. Das finde ich super wichtig. Habe ich in meinem Leben auch ganz oft erfahren und ich glaube, alle, die heute zuhören, kennen das genau. Das Wichtige ist halt wirklich, startet trotzdem, macht diese Dinge, die euch wichtig sind. Und deswegen schon mal ein super cooler Input. Beim Tauchen hast du ja nicht nur Mantarochen gesehen, die dich einfach fasziniert haben, sondern du hast ja auch die ganze Plastikthematik gesehen. Und das ist ja auch der Grund, warum du diese Produkte jetzt aus recycelten PET-Flaschen zum Beispiel machst. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf die Reise? Was hast du da alles gesehen, wenn es um Plastik geht?
Genau, also in Indonesien wird mit Sicherheit auch der oder die ein oder andere, ja, wer jetzt zuhört, einfach schon mal da gewesen sein. In Indonesien gibt es halt eine Regenzeit und die Regenzeit ist ein paar Monate und in dieser Regenzeit ist einfach deutlich mehr Plastik in Küstenregionen. Also ich meine, es ist immer viel Plastik im Ozean leider, aber in Küstenregionen sammelt sich halt einfach extrem viel Plastik, weil es von den Flussläufen praktisch rausgeschwemmt wird und dann ja mit den Strömungen teilweise halt einfach nur 2, 3 Kilometer dann die Küste rauf oder runter, dann in einer Bucht wieder zusammengedrückt wird. Und das sind halt dann die Momente, die ein bisschen schwierig sind, weil Mantarochen sind Planktonfresser. Und ich meine, Plankton sind ja diese ganz kleinen Mikrolebewesen, Schwebeteilchen im Ozean, die als Nahrungsgrundlage für eine ganze Menge oder eigentlich für den ganzen Ozean gelten, wenn man es runterbricht. Und also Plankton hat ein relativ ähnliches Schwebeverhalten wie Mikroplastik zum Beispiel und allgemein aggregiert sich auch Plankton halt dann in Buchten oder Regionen, wo halt dann auch Plastik dann am Ende landet, weil es halt von den Strömungen dort zusammengetragen wird. Und das ist halt dann auch das, was ich erlebt habe, dass man wirklich dann halt in einer Region ist, wo Mantarochen gerade fressen wollen, also halt mit diesem weit aufgerissenen, getunnelten Maul sozusagen halt dann durchs Wasser pflügen und hunderte von Liter Wasser pro Minute da durchfiltern. Und das ist, zerreißt einem dann wirklich das Herz, wenn man sieht, dass in der gesamten Wassersäule, also da, wo ich jetzt diese sehr grafische Erfahrung gemacht habe, war es so 8, 9 Meter tief und wirklich in der gesamten Wassersäule hast du keine 30 Zentimeter im Quadrat, wo nicht ein Plastikteilchen schwimmt. Und dann ist natürlich halt auch logisch, dass ja, Mandrauchen das aufnehmen. Und das ist halt dann irgendwie so ein bisschen so dieser Aha-Moment gewesen, wo ich halt dann einfach registriert habe für mich, oder ich meine, ich wusste es auch davor, dass Plastik ein großes Problem ist im Ozean, aber da hat sie mich halt mal so hautnah erwischt und dann halt auch emotional so erwischt, dass ich sage, krass, was machen wir eigentlich, dass die Tiere nicht mehr in Ruhe fressen können? Oder also was, also die Auswirkungen unseres bedenkenlosen menschlichen Handelns praktisch halt einfach mal mit einer Spezies, die ich dann bis dahin sehr lieb gewonnen hatte, halt einfach unmittelbar gesehen. Und ja, in Indonesien ist halt auch so, wenn man in einer Trockenzeit, also irgendwie Juni, Juli, August oder sowas hinfliegt, dann kann es auch sein, dass man gar kein Plastik sieht über mehrere Tauchgänge, aber es ist einfach da. Es ist halt dann einfach nicht küstennah oder halt irgendwie in den Tauchregionen. Und ja, das ist einfach, das ist das große Problem, dass halt Indonesien, so wie ganz viele andere Länder, die halt nicht so weit entwickelt sind, kein funktionierendes Müllsystem haben. Und in dem Land, in dem viele Menschen eher eine Sorge haben, ob sie in 2 Monaten die Schuluniform vom Kind noch zahlen können oder genug Reis auf dem Tisch haben, kann man auch nicht erwarten, dass so ein Thema wie nachhaltiger Plastikkonsum ernst genommen wird. Also das können wir einfach nicht, das steht uns nicht zu, einfach aus dem einfachen, also einfach aus dem Grund, weil selbst unsere Gesellschaft, die alles hat, die die Bildung hat, die die Ressourcen hat, die Alternativen hat, wir kriegen es ja auf Deutsch nicht geschissen, unseren eigenen Plastikkonsum einzudämmen. Und dann werde ich schon auch immer fast sauer, wenn ich halt dann von irgendjemandem höre, der sich hier um nichts kümmert, so ja, das ist ja furchtbar, was die Indonesier da
Wieder
machen.
machen heißt dann,
Genau.
ne?
Und
Ja.
das, also da, ja, habe ich eine kurze Zündschnur, weil ich mir dann denke, so, wir können es nicht von diesen Menschen erwarten. Das ist eine ganz andere Welt, das sind ganz andere Voraussetzungen. Und wenn wir es mit unseren perfekten Voraussetzungen nicht gebacken bekommen, dann will ich nicht, dass irgendeiner auch nur ansatzweise einen Finger gegenüber der nicht so entwickelten Länder hebt.
Ja, ich bin zu 100% bei dir, weil ich kenne diese Aussagen genau. Und ich habe eine Aussage auf deiner Homepage gefunden, die ich so gut finde. Da stand unter Anführungszeichen, was macht diese eine Plastikflasche schon aus? Anführungszeichen zu, ein Zitat von 7,5 Milliarden Menschen. Ja,
Genau.
ganz genau, das ist es. Es haben so viele Menschen, die immer wieder einfach sagen, ja, das eine bisschen Sackel, das eine Plastiksackel da, nur weil du auf das jetzt verzichtest, ändert das doch gar nichts. Ich habe diese Aussage so oft gesehen oder gehört und habe mir echt gedacht, also ja, es sagen so viele Leute zu mir, das ist echt traurig. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich so Vorträge halte, wie du ja auch machst, wenn ich die Vorträge halte, dann sagen die Leute nicht mehr. Also denen fällt es dann schon auf, weil ich zeige ja dann auch Bilder, wie das ausschaut und was dieses eine Plastiksackel alles anrichtet. Aber das ist, glaubst du, es hängt ein bisschen daran, weil bei mir hat es ein emotionaler Moment mit einem Fisch alles ausgelöst, dass ich heute hier bin. Bei dir hat es diese Verbindung zu den Mandarochen ausgelöst. Glaubst du, oder auch das Tauchen, wenn du gesehen hast, wie viel Plastik da ist, glaubst du, dass die meisten Leute einfach diese Verbindung nicht haben oder dass sie irgendwo diese Verbindung erst suchen oder brauchen und einmal einen richtigen Schlag kriegen müssen, so richtigen Klatsch ins Gesicht, damit sie wirklich diese emotionale Bewegung in ihnen starten, etwas zu tun? Was glaubst du?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass jetzt so wie du es machst oder auch wie ich es jetzt mittlerweile mache, ich glaube, da muss relativ viel zusammenkommen, dass jemand halt dann wirklich sagt, ja gut, für mich ist es jetzt so das Hauptthema im Leben, einfach mich in dem Bereich zu engagieren. Und das kann man auch nicht von allen erwarten. Und das wäre auch ja wahrscheinlich sogar furchtbar, wenn jetzt jeder auf einmal dann, oder vielleicht war es sogar gut, aber ich meine, es ist ja nicht jeder gleich. Und es gibt viele, die, glaube ich, den deutlich mehr in ihrer Comfortzone liegt. Also ich habe dann auch, also bis ich den Dive Master gemacht habe und auch als ich noch im Auslandssemester war, da war ich, würde ich schon auch sagen, ecologically aware, aber habe trotzdem nicht extrem auf meinen Plastikkonsum geachtet. Und danach habe ich halt dann gesagt, so, ja, krass, dann krempel ich mich jetzt erstmal selber um und schaue halt, dass ich möglichst viel Plastik einfach vermeide. Und das ist halt auch so was, was ich auch nur jedem raten kann. Dass man sich nicht vornimmt, okay, von heute auf morgen werde ich Zero Waste, sondern das ist auch ein iterativer Prozess. Also ich habe halt dann auch erstmal geguckt, ich gehe nach wie vor in die Discounter und gucke halt mal nach einem Einkauf, was habe ich denn jetzt unverpackt bekommen, was habe ich noch verpackt bekommen. Ich meine, ich habe dann auch wegen davor schon mal wegen Leistungssport, aber dann halt auch aus ethischen Gründen eine, ich würde sagen, zu 85-95% pflanzliche, wie sagt man, Ernährung und esse ab und zu zum Beispiel auch gern, oder was heißt gern, also mein Bruder ist Jäger. Das ist auch immer so ein, wo man eigentlich sagen würde, irgendwie ein Konflikt, aber irgendwie ist es das auch nicht, weil ich meine, da gibt es auch ganz, wird sehr kontrovers diskutiert, aber er ist halt zuständig für ein Revier und sein Wald muss gesund sein. Bei uns in Bayern gibt es extrem viel Rotwildbestand und das heißt, er schießt den halt, um den Wald nachhaltig gesund zu halten. Und dann habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn er halt dann sagt, hey, guck mal, ich habe wieder was, dann komme ich gerne auf den Grillabend bei ihm vorbei und esse dann ein gutes Stück regionales Fleisch mit ihm. Aber halt so diese ganzen täglichen Sachen, wo man halt sagt, man wirft sich irgendwie Supermarktfleisch, also das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Und das ist halt auch so der Punkt, wo man sagen, glaube ich, ein bisschen sagen muss, wie man sich realistisch daran tastet. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich halt jetzt dann auch in ohne Supermärkte gehe und halt wirklich den Plastikkonsum sehr, sehr eingeschränkt habe. Auch nicht perfekt. Also ist auch bei mir so, wenn ich sage, ich bin super in Eile und dann gibt es halt dieses jenes, wo ich sage, ah, das brauche ich jetzt, weil ich Leute zum Grillen eingeladen habe oder sowas, dann ja, kaufe ich das halt dann und sage, ärgere mich ein bisschen, aber dann ist es für mich halt eine Ausnahme. Mhm. Aber ich glaube, sobald man sich das halt bewusst macht und ich sage immer, seine Comfortzone ausdehnt. Also meine Comfortzone am Anfang war, ich gehe in den Discounter und kaufe, was auch immer ich gerade Lust habe oder vom Preis her passt. Mhm. Dann war die nächste Comfortzone, ich kaufe alles, was ich im Discounter plastikfrei bekomme. Gibt ja auch eine Menge Obst, Gemüse und so weiter, was man da irgendwie gut bekommt. Und gehe dann in den Bio-Supermarkt, wo man sich praktisch halt die Sachen dann noch abfüllen kann. Und die nächste Comfortzone ist halt jetzt, dass ich die Sachen, die ich da nicht bekommen habe, noch im Unverpackt-Supermarkt kaufe. Und mich stresst es jetzt mittlerweile nicht mehr, weil es halt meine Routine geworden ist. Aber es ist halt einfach die Comfortzone ausgedehnt sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück für Stück, was ich auch noch jedem raten kann, dass man da nicht von Anfang an zu hohe Erwartungen an sich selber hat. Weil dann, glaube ich, wenn man es wirklich sagt, man flippt von ab 1. August jetzt irgendwie seinen ganzen Lebensstil, dann, glaube ich, hält das keine 3 Wochen.
Ich bin voll bei dir. Ich bin ja mittlerweile also 100% vegan seit mehreren Jahren, aber ich versuche plastikfrei so viel wie es geht. Schaffe ich nicht. Ich gebe es voll zu. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist heutzutage in dieser Welt ja auch gar nicht möglich. Ich lebe in einem Van, da allein ist ja schon das meiste aus Plastik. Ja. Also, aber auch dieses ganze Single-Use-Plastik, ich versuche es zu vermeiden, aber immer geht es halt auch nicht.
Ja.
Und dann möchte ich gerne biologisch, regional, saisonal, fair. Wenn du alles versuchst, zu 100% durchzuziehen, irgendwann drehst du durch, weil du merkst einfach, du kommst an die Grenzen und du schaffst es nicht. Das heißt, ich glaube, ich gebe dir das so recht, also ich gebe dir die ganze Zeit recht von allem, was du sagst, aber ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir wirklich uns nicht so viel Druck machen, aber schon ein bisschen pushen, weil wir dürfen diese Komfortzone verlassen. Es ist sogar richtig nötig, dass wir das tun, so langsam, weil, also nicht langsam, sondern richtig jetzt, schnell, wenn es geht. Aber es muss nicht von einem Tag auf den anderen alles umgesetzt werden, sondern schrittweise. Ja. Und dann fällt es auch nicht so auf, so negativ. Weil wie du sagst, dann ist das deine Komfortzone, weil du dich daran gewöhnst. Und dann fühlt sich
es wird zur Routine. Es wird dann halt zur Routine und das ist auch sowas, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist schwierig für jemanden, der nicht so einen Bezug zur Umwelt oder zur Unterwasserwelt, wie jetzt wir zwei haben, das halt so nah an sich ranzulassen, weil ich kann auch jeden verstehen, ich meine, ich wohne in München, du bist ja, glaube ich, hauptsächlich in Südtirol oder das ist ja deine Heimat und dass da jetzt jemand Mikroplastik nicht ganz oben auf der Tagesordnung seiner Daily Worries hat, kann ich komplett nachvollziehen. Und dass es am Ende trotzdem halt ein Thema ist, was uns alle angeht, ist auch logisch. Aber da muss man halt dann einfach gucken, dass man möglichst viele Leute halt damit erreicht und halt dann auch ohne gehobenen Zeigefinger, sondern halt eben eher so ein bisschen konstruktiv mit Vorschlägen, weil am Ende wirst du nie jemanden mit Studienergebnissen oder Vorwurfshaltungen irgendwie bekehren können. Und bekehren ist da kommt das komplett falsche Wort. Es muss ja jeder für sich selber dann Entscheidungen treffen. Und das sind Entscheidungen, die werden nicht einmal getroffen, sondern alle 2 Tage im Supermarkt oder einmal die Woche im Supermarkt, jetzt auf der kleinen Skala. Und ich habe da leider, ehrlich gesagt, mittlerweile, was das Individuum angeht, also es gibt sehr viele Individuen, die mir viel Hoffnung machen, aber was die breite Masse angeht, ein bisschen pessimistischeres Bild bekommen und da war Corona schuld, weil ich halt dann gemerkt habe, wie krass alle auf einmal, also sowohl Politik, aber auch Privatpersonen, einzelne Leute, wie krass man auf einmal alles ändern kann, wenn es um seine eigene Gesundheit geht, vielleicht die Gesundheit seiner Liebsten, dann war das auf einmal alles, oder es wurde zumindest von der breiten Masse sehr akzeptiert. Und es wurden halt dann auch auf einmal Regeln geschaffen, wo dann alles Wirtschaftliche auf einmal komplett egal war. Also dass Firmen pleite gehen, es war alles egal. Und ich glaube, dass halt, was jetzt auch die Umweltthemen angeht, sei das die Klimaerwärmung, sei das Artensterben, sei das Massentierhaltung, Verschmutzung der Meere, fürchte ich fast, dass die große Mehrheit es unmittelbar spüren muss, um sich zu ändern. Und das ist halt in den Punkten dann wahrscheinlich halt einfach zu spät. Weil du nicht, also ich meine, bis jetzt jemanden, der in Südtirol oder in München sitzt, bis den das tangiert, dass Mantarochen und Wale ausgestorben sind, jetzt mal plakatives Beispiel oder sowas, das ist denen am Ende egal. Dass das aber dann wieder halt eine ganze Nahrungskette, also ganz viele Mechanismen im Ozean auseinanderwirft oder halt eben Haie sind ja auch immer ein sehr gutes Beispiel. Das wird fürchtlich für die Menschen extrem spät merkbar sein. Und da bin ich halt dann auch so, dass ich halt jetzt mittlerweile, also ich mache die Sisyphus-Arbeit, mache ich nach wie vor und mache die auch sehr gerne, dass ich halt wirklich viel Zeit ist auf Vorträgen oder halt dann auch immer wieder so ein bisschen darauf hinweise, dass ich sage, so hey, eigentlich kann jeder halt was machen und das, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone und das ist meistens dann auch einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man irgendwie seinen gelben Sack nur noch einmal alle 2 Wochen rausbringt und nicht alle 3 Tage. Und trotzdem ist es so, dass ich halt jetzt mittlerweile auch einfach viel an Firmen rantrete oder mit Firmen machen möchte, weil da halt die Hebel einfach größer sind. Also Beispiel, ein Hotel mit mehreren Hotels, wenn die dann einfach mal mir Vertrauen schenken und sagen, ja komm, wir machen das jetzt. Und wenn man dann sich das hochrechnet, pro Zimmer, pro Gast, pro Nacht, was da an Plastik vermieden werden kann, da kann ich mir 10 Jahre lang den Mund fusselig reden sozusagen. Und deswegen versuche ich halt jetzt so, alles abzudecken, aber sozusagen den Haupteffort halt dann auch so ein bisschen in die größeren Hebel zu legen. Und ja, Politik ist absolut nicht mein Lieblingsthema, weil ich da meistens sehr frustriert werde innerhalb von kürzester Zeit, aber ist am Ende halt dann auch so, wenn ich, also mein Lieblingsthema in Anführungszeichen war halt diese, ich weiß nicht, ob das, also war glaube ich in Deutschland nur, aber die Subvention vom Sprit über Monate, dass 10 Cent pro Liter von jedem Getankten, also jeder, der tankt, subventioniert werden. Die Toleranzgrenze, dass Leute deutlich weniger tanken, war sowieso noch nicht erreicht, weil die Leute trotzdem getankt haben, auch als der Diesel 2,30 gekostet hat. Und dann schlage ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammen, wo ich sage, so alle wollen, dass wir weniger Auto fahren und dass wir mehr elektrisch fahren oder dass wir mehr die Öffentlichen benutzen. Wenn es dann einen unnatürlichen Hebel gibt, der sagt, Autofahren wird extrem teuer, dass man dann als Staat das noch subventioniert, dass praktisch das, was man eigentlich der Gesellschaft abgewöhnen will, dann günstiger gemacht wird. Das Geld ist sowieso nur bei den Mineralölkonzernen gelandet, weil ich meine, der Preis um 30 Cent am Tag fluktuiert hat und es da überhaupt keinen Unterschied macht, ob 10 Cent mehr oder weniger. Wenn ich mir sage, das Geld, das sind Milliarden, das Geld in Indonesien investiert und es wären viele, viele Inseln mit einem funktionierenden Müllsystem. Und das ist halt immer das, wo ich einfach dann frustriert bin. Und das ist nichts, was man so mal eben ändern kann. Aber ich glaube, man kann halt einfach die Perspektive oder die einfach die Awareness für dieses ganze Thema steigern, dass im Idealfall dann irgendjemand mal in diesen entscheidenden Situationen sitzt oder halt dann sagen kann, er hat Mitspracherecht und dann halt vielleicht auch mal sagt so, hey, halt, stopp, was machen wir hier eigentlich? Und lass uns doch mal lieber in eine andere Richtung denken oder kann man das Ganze nicht vielleicht ökologisch sinnvoller einsetzen, die Mittel oder Argumente oder ja, Förderungen.
Ich verstehe das voll. Sorry, ich schalte hin und wieder meinen Ton aus. Vielleicht hört man das ein bisschen, den Unterschied, aber es ist ein bisschen laut im Hintergrund. Deswegen versuche ich das so gut wie möglich zu halten, dass ihr alle gut hört, was der Tim hier sagt, weil es sind so viele informative, wichtige Punkte, die du da ansprichst, Tim. Wenn du, also ich kann dich so gut verstehen mit dieser Frustration. Am Ende bringt uns die Frustration logischerweise nicht wirklich weiter, aber ich habe sie auch. Also sie ist da. Ja. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie größer, manchmal ist sie kleiner. Was mich aber wieder abliftet, sagen wir es mal so, diese ganzen Anglizisten da, Anglizismen, was mich wieder raufzieht, ist, wenn ich zum Beispiel solche Zahlen lese, wie bei dir auf deiner Seite, bisher habt ihr 49.000 Euro nach Indonesien gespendet, weil ihr 50% der Gewinne an Bildungs- und Forschungsprojekte spendet. Ihr habt 245 Manta-Rochen adoptiert bisher. Das ist Hammer. Und solche Zahlen, wo ich mir denke, eigentlich bist du ein kleines, hast du ein kleines Unternehmen, das ist jetzt eine Riesenfirma, das ist ein kleines Unternehmen und hat schon so viel bewirkt. Und ich denke mir, wenn so viele Firmen zusammenkommen, die was abgeben, die was Gutes tun, wie wir es zum Beispiel eben auch mit Zanus Live anbieten möchten, damit Firmen zusammenkommen und mit dem neuen Zahlungsmittel, dann glaube ich, können wir schon einen großen Hebel in der Hand haben und viel, viel bewirken. Und ich glaube, es braucht halt jeden Einzelnen. Es braucht halt wirklich viele Leute, die zusammenkommen. Deswegen mega cool, dass du machst, was du machst. Und ich bin froh, dass du alle diese Menschen heute erreichen kannst, die hier zuhören. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das noch funktioniert bei einer Adoption? Also eine Adoption von einem Mantra. Wie kann man sich das vorstellen?
Gerne.
Du bist jetzt mein Adoptivbaby, mein Adoptivmantra. Komm mal mit, mit jemand zusammen tauchen oder so.
Genau. Also zum einen möchte ich noch sagen, nicht, dass ich jetzt zu pessimistisch hier rübergekommen bin. Bei mir ist es so, dass ich mich wirklich in dem, was mein Projekt Gutes tut, da verliere ich mich dann drin. Und das gibt mir wieder die Motivation und den Schub. Und da sehe ich, was passiert. Und das ist dann halt auch wirklich das, wo ich sage, okay, und es zählt jeder einzelne Euro und es zählt jeder einzelne Mensch in der Community. Und das ist nur, falls ich mich jetzt gerade zu sehr im Negativen in Rage geredet habe.
Nein, es ist auch okay, mal zu sagen, du, es ist schon ein bisschen abgefuckt, was wir hier machen auf der Welt. Deswegen, du hast es richtig auf den Kopf gemacht, finde ich gut.
Genau. Also die Manta-Adoptionen laufen so ab. Ich habe mit der Marine Megafauna Foundation, also der Partnerorganisation in Indonesien, ausgemacht, oder ich meine, das haben die auch davor schon gemacht, dass man Manta-Rochen adoptieren kann. Also ich meine, die haben ja durch den Bellyprint ein Alleinstellungsmerkmal, dass man die, wenn die fotografiert werden, werden die in ein mantamatcher.org, das läuft über Whitebook, also eine Matching-Plattform, wo dann auch größtenteils, glaube ich, mittlerweile AI halt matcht und halt dann sagt, das ist der Manta, das ist der Manta. Und wir adoptieren praktisch, also mit wir meine ich dann in dem Moment die Community und ich, die Manta-Rochen für 200 US-Dollar. Also 200 US-Dollar ist der Gegenwert von einem adoptierten Manta-Rochen. Und das ist natürlich einfach nur eine symbolische, nette, herzliche Personifizierung und einfach ein Symbol für Spendengeld. Weil am Ende hat der Manta-Rochen selbst überhaupt nichts von dem Geld. Der hat genauso viel davon wie die Schildkröte und der Delfin nebendran und der kleine Boxfisch, weil es halt alles in diese NGO praktisch geht. Ich finde es trotzdem einfach was sehr Nettes, weil man erstens dann natürlich, wenn jetzt eine Firma irgendwas macht, dann dürfen die sich die Namen aussuchen und dann ist einfach irgendwie viel mehr Herzblut sozusagen in dieser ganzen Aktion, wenn es halt dann heißt, es geht um unsere drei Manta-Rochen und wir machen jetzt eine Umfrage intern, wie die heißen, als wenn man sagt, wir spenden 600 US-Dollar nach Indonesien. Also es ist einfach wärmer und herzlicher. Und am Ende kommt es natürlich den Manta-Rochen zugute, weil die NGO vor Ort, eins derer Flagship-Animals ist halt Manta-Rochen und die machen vor allem sehr viel Mikroplastikforschung. Wenn die dann zum Beispiel Schnorchelboote regulieren, also dass dann nicht zu viele an die Feeding Grounds kommen oder halt einfach Schutzzonen ausgeweitet werden oder Fishing Bans, also auch mit diesen Handleinen und so weiter, dann durchsetzen, dann profitieren natürlich die Manta-Rochen wieder davon. Aber der Rochen selbst ist nicht invasiv getaggt, also man kriegt wirklich nur ein Update, wenn der fotografiert wurde. Das passiert ich würde mal sagen, im Durchschnitt 1 bis 2 Mal im Jahr pro Individuum. Und manchmal auch nicht. Also manchmal, klar, gibt es auch welche, die sterben oder die verlassen das Gebiet und oder sind so scheu Tauchern gegenüber, dass sie vielleicht 1-2 Mal fotografiert wurden und dann aber nicht wieder. Und ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann ist man einfach sozusagen Pate eines Manta-Rochen. Es ist auch wirklich ein Individuum. Man hat ein Foto auf der Urkunde davon. Und ich leite dann sehr gerne, wenn praktisch Adoptionen über Unternehmen oder Privatpersonen abgeschlossen wurden. Wenn ich ein Update bekomme, leite ich das dann super gern an die Leute weiter. Ich habe eine große Excel-Liste, wo ich dann Schlagwortsuche nach dem Namen machen kann und gucke, ob das einer ist, der halt von einer Person oder von einer Firma adoptiert wurde. Und dann gibt es eine kurze Update-E-Mail.
Mega cool. Finde ich eine tolle Sache. Wie ist denn, also weil wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende hin von diesem Podcast. Hammer tolle Aussagen. Dankeschön, lieber Tim, für diese Zeit. Wie können denn jetzt alle Zuhörer dich am besten unterstützen? Oder was glaubst du, wäre denn das Wichtigste, was sie tun? Also sie können entweder wahrscheinlich spenden an Mantahari. Sie können aber auch ein Produkt von dir kaufen, wenn sie eins brauchen. Wie du eben erwähnt hast, ist auch wichtig, darüber nachzudenken, brauchst du das überhaupt? Und wenn du das brauchst, dann kaufst halt von Mantahari. Was ist dann so das Wichtigste oder das, was dir am meisten Unterstützung gibt?
Also ich bin selber, glaube ich, so weit gekommen, wo ich jetzt bin. Also, und das meine ich sehr sehr bodenständig. Also ich meine, ich mache ja meine Firma komplett alleine und verdiene noch nicht mal was dabei. Also, aber trotzdem ist halt eben schon ein bisschen was passiert, eben vor allem halt die Spendengelder und einfach die Community, die sich gebildet hat. Und das Ganze ging bei mir eigentlich alles über persönliches Netzwerk, weil ich halt jemanden kannte, der mir dann hier mal das Logo am Anfang gemacht hat oder der hier gesagt, hey komm, ich kenne mich mit Websites ganz gut aus, ich setze mich da mal 2 Tage mit dir hin und wir machen das und zahlst mir ein Abendessen und gut ist und so weiter. Und Netzwerk ist da einfach das ganz große Thema und da ist es einfach so, also Support natürlich, es gibt diese kleinen Hebel, mit denen man supporten kann und das ist zum Beispiel einfach auf Instagram zu folgen oder wenn man halt dann eben sagt, man braucht ein Geburtstagsgeschenk oder man hat jemanden im Freundeskreis, der ist totaler Ozean-Nerd und man fällt ihm nichts ein, dann kann man dem eine Trinkflasche von Mandahari schenken, weil man sowas immer brauchen kann. Halt irgendwie sowas, das sind so die kleinen Sachen, wo ich mich natürlich freue. Man kann an den Verein spenden, ist auch alles verlinkt dann auf der Homepage. Und für mich aber die allergrößte Hilfe ist einfach für und dann will, also für Mandahari, aber für alle Organisationen, die irgendwo sinnvolles Geld loswerden können. Ich nenne es mal so, einfach ein bisschen mitzudenken, weil es gibt viele im Mittelstand, die zum Beispiel sich vorgenommen haben, XY 1.000 € für wohltätige Zwecke und so weiter am Jahresende zu spenden. Und ja, da bin ich immer ein großer Freund, das halt an kleinen, transparenten Firmen oder Leuten zu geben, die halt dann damit wirklich einen unmittelbaren Impact haben, anstatt das jetzt halt in große Vereine oder NGOs zu versenken, wo es mit Sicherheit auch gut aufgehoben ist, aber wo man halt einfach dann wahrscheinlich einmal spendet und nie wieder, weil man keinen besonderen, man bekommt eine Dankes-E-Mail und that's it. Und da hat man halt irgendwie mit diesen kleinen Unternehmen viel mehr Bezug und halt einfach netteren Kontakt. Also das ist so die Erfahrung, die ich habe. Und vielleicht so abschließend als kleine Anekdote, was so kleine, in Anführungszeichen, kleine Rädchen für großen Impact bewirken können. Und das ist auch also eigentlich die Antwort auf deine Frage. Es hat mir mal eine Werkstudentin von einer ja, relativ oder mittelgroßen Versicherung geschrieben, dass sie sich um die Weihnachtsgeschenke für ungefähr 1.000 Mitarbeiter kümmern darf. Und hat gemeint, zur Auswahl stehen Aktion Mensch, Lotteriegutschein, was ja jetzt auch, glaube ich, zumindest ein Teil einen guten Impact hat, oder ein Amazon-Gutschein. Und dann hat sie gesagt, ich finde sie beides blöd und sie kennt Mandahari von Instagram und sie würde gerne Weihnachtsgeschenke von Mandahari bestellen. Und dann habe ich so gesagt, ja, ist mega nett, aber ich habe von keinem Produkt 1.000 auf Lager. Und wie sieht es aus mit Budget und sonst was? Und dann hat sie halt eben gesagt, ja, so und so stellen wir uns das vor. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, dann würde ich euch jetzt anbieten, ich produziere extra was für euch, wir machen euer Firmenlogo drauf. Und über diese Aktion sind, glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau, 10.000 oder 12.000 US-Dollar. Also entweder, weil da war zwischen Euro und Dollar ein bisschen Unterschied. Deswegen, ich glaube, es waren 10.000 Dollar und damals so umgerechnet 12.000, nee, 10.000 Euro, damals umgerechnet 12.000 Dollar nach Indonesien gewandert. Einfach, weil
Wow.
eine Werkstudentin, die 3 Monate bei dieser Firma war, sich dafür eingesetzt hat und sie ist das kleinste Rädchen, also wirklich die in Anführungszeichen unwichtigste Person in dem Laden und hat halt dann gesagt, hey, ich finde das cool, ich setze mich dafür ein, hat sich die Infos bei mir eingeholt, hat es gepitcht bei ihren Vorgesetzten. Die Vorgesetzten haben gesagt, so, hey, you do you, wir finden es okay oder wir finden es cool, mach mal. Und das war dann der bisher größte Deal der Mandahari-Firmengeschichte mit dem größten zusammenhängenden Spendenvolumen. Und das war halt einfach eine Werkstudentin, die eins und eins zusammengezählt hat und gesagt hat, hey, wie kann ich da jetzt irgendwie einen positiven Einfluss draus machen? Und ich glaube, das ist so im Kleinen, aber dann teilweise halt eben auch im Großen, kann da jede Einzelne und jeder Einzelne ja irgendwie networken für so Unternehmen wie Mandahari oder eben ganz viele andere auch.
Finde ich mega cool. Also jeder, der jetzt zugehört hat, denkt drüber nach. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen für eure Firma, für eure Bekannten, für eure Freunde, wenn ihr irgendein Geschenk braucht. Denkt mal an Mandahari. Ich finde es einfach mega cool, was das Team hier macht und aufbaut. Und wenn ihr Mantas gerne sehen wollt in Zukunft oder euren Kindern auch die Chance geben wollt, dass sie sie sehen können, dann ist es schon wert, dass ihr euch da ein bisschen Gedanken macht. Deswegen alles, alles, alles Gute, lieber Tim. Dankeschön für deine Arbeit, für deinen Einsatz. Es ist mega cool. Und auch in Zukunft, der Tim ist auch mit Mantahari Teil von Sanus Planet, also Teil von hat Sanus Bay und kann in Zukunft dann auch über Sanus Bay Spenden annehmen. Das heißt, wenn ihr bei Sanus Live dabei seid, dann spendet doch in Zukunft einfach über Sanus Bay. Dann kommt jeder Cent auch bei Mantahari an. Und Dankeschön, Tim, für deine Zeit. Ich bin mir sicher, wir machen irgendwann mal ein Update, ein Folge-Update, Podcast oder sowas und freue mich schon drauf, dann wieder was Neues von dir zu hören. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Macht immer Spaß, unter Gleichgesinnten ein bisschen zu quatschen.
Baba, mach's gut inzwischen. Liebe Community, bis
Ciao.
zum nächsten Mal.